Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen von mir zu einer neuen Folge von Osthessen hautnah. Luisa Heinz hier am Mikro und das heute nicht in gewohnter Umgebung bei uns im Studio in Fulda, sondern ich habe meinen Podcast-Gast heute zu Hause besucht in seiner gewohnten Umgebung. Ja, wir sind in der Kneesecke in Dippertz. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, um wen es sich hier heute handelt. Um Michel Glas. Er ist nicht nur Betreiber der Kneesecke, sondern auch mittlerweile so ein bisschen auf Social Media unterwegs. Darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen. Michel, hast du Bock?
Ich habe auf jeden Fall Bock und schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns, dass wir dich hier heute besuchen durften. Und wir starten mit dir auch gleich mal mit den drei Fragen, die du gerne vervollständigen darfst. Die Kneesecke ist für mich...
Heimat.
Heimat. Das darf beim Grillen absolut überhaupt nicht fehlen.
Gute Laune.
Okay. Und was gehört für dich absolut nicht auf den Grill?
Letztendlich kann man beim Grillen alles richtig geil machen. Also ob das Gemüse ist, ob das Fisch ist, Fleisch, was auch immer.
Vielleicht der Kuchen, der hier vor uns steht.
Kuchen geht auch.
Kuchen geht auch.
Kuchen geht auch.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Siehst du, ich bin noch gar nicht so richtig im Bilde, aber ich hoffe, du klärst mich jetzt im Laufe der Folge ein bisschen auf.
Machen wir auf jeden Fall.
Ja, Michel, du hast gesagt, die Kneesecke ist für dich Heimat. Willst du die Hörer gerne mal mitnehmen? Die hören uns jetzt vielleicht im Auto oder wo auch immer, aber an welchem besonderen Ort sind wir hier denn gerade?
Also wer die Kneesecke nicht kennt, wir liegen ja am Rande von Dörnbach, von Friesenhausen, auf 430 Meter Höhe. Wir haben zwei kleine Weiher dabei. Unsere Heimatgemeinde, Ortsteil Dörnbach hat 56 Einwohner. Wir haben hier 180 Sitzplätze. Also wir kriegen die Ortschaft dann problemfrei in eine Zahl rein mit der ganzen Geschichte. Das Schöne in dieser Insellage Kneesecke für mich ist halt einerseits sicherlich die Gastronomie, Gastgeber sein, kochen, grillen, mit glücklichen Menschen surrounded sein. Andere ist natürlich auch diese Natur.
Ja.
Das heißt, wenn ich morgens Bestellungen mache, trinke meinen Kaffee, sitze draußen im Biergarten und dann aktuell laufen die hyperaktiven Eichhörnchen vorbei. Dieses Leben an der Natur, mit der Natur, mit den Jahreszeiten, das ist was sehr Schönes. Ich kann hier aus dem größten gastronomischen Trubel rausgehen, ja, nehme meinen Hund und bin innerhalb von einer Minute im Wald und habe meine Ruhe soweit. Und das ist schon was sehr, sehr Schönes.
Mhm. Und wie seid ihr denn eigentlich als Familie zu Kneesecke gekommen? Oder speziell auch du?
Ja, also ich bin der Schwiegersohn. Ich habe vor 5 Jahren in Kanada gelebt und gearbeitet. Wollte eigentlich in Amerika bleiben. Habe mich aber damals nicht zugetraut, meinen Betriebswirt am College zu machen. Weil nach fünf Jahren sprichst du Englisch fließend mit fränkischem Akzent, immer noch da ist. Aber ich musste auf der Arbeit wenig schreiben. Und da habe ich gedacht, wenn ich meine Diplomarbeit am College machen muss, in 2 Jahren geht das sauber in die Hose. Und so habe ich dann mich entschieden, die Hotelfachschule in Fulda zu machen und meinen Küchenmeister später in Frankfurt. Und bin dann nach Fulda gekommen. Ich war, glaube ich, dann das zweite Mal in meinem Leben in Fulda. Meine Eltern und mein Kumpel hat mir eine Wohnung besorgt in Petersberg. Bin dann angekommen und dann kam abends noch der Vermieter, den ich gar nicht kannte, an und sagt, weißt du denn, wo die Hotelfachschule ist? Sag ich, Herr Röbig, keine Ahnung. Ja, pass auf, ich zeig's dir. Dann hat er mich nachts um 10 zur Hotelfachschule gefahren, dass ich morgens meinen Fahrweg auch gewusst habe soweit. Und dann war ich in Fulda und habe in der Hotelfachschule meine jetzige Frau, die Svenja, kennengelernt.
Ist der Zufall so will.
Und habe dann gemerkt, ich habe mich verknallt. Ich habe gemerkt, da geht auch was, aber ich wollte gar nicht anfangen, weil der Lebensplan war ja ein ganz anderer. Ich wollte nach Amerika, ich wollte ein Jahr in New York arbeiten, ein Jahr in San Francisco arbeiten, ein Jahr auf Hawaii arbeiten und ein Michel-Schnitzel-Haus im Oregon aufmachen. Das war so der Major-Plan. Und dann sind wir zusammengekommen und dann haben wir uns relativ schnell nach der Hotelfachschule selbstständig gemacht, unmittelbar danach eigentlich. Ja. Und dann waren wir 3 Jahre zusammen, ein Jahr selbstständig und waren dann wieder in Amerika gewesen. Und dann habe ich mich genau beobachtet, ob dieses Fernweh, was mich mein Leben lang umgetrieben hat, wieder aufbricht. Das war ja mein Traumland, da wollte ich zu diesem Zeitpunkt schon ein Jahr leben. Und dann habe ich gemerkt, nee, alles gut. Also diese Wanderjahre für mich waren sehr wichtig. Vorher als Koch war ich auch ein paar Jahre unterwegs, also insgesamt glaube ich 7, 8, 9, 10 Jahre auf Tour. Es war wichtig, ich habe viel gesehen, ich habe mir die Hörner abgestoßen, aber dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo du Heimat findest. Ja. Und diese Heimat habe ich halt hier an der Knesecke in der Rhön gefunden. Mhm. Mittlerweile nenne ich mich ja Rhöner mit Migrationshintergrund.
Man hört es dir an.
Ja. Der Dialekt ist geblieben. Ja.
Und ihr betreibt es jetzt quasi als Familie hier gemeinsam.
Genau. Klassischer Familienbetrieb. Schwiegerpapa ist noch am Start, er hilft noch ein bisschen mit, er macht viele Fahrdienste für die Familie. Svenja und ich natürlich im operativen Geschäft. Die Kinder helfen auch mit Freude mit. Der Benno ist 13, die Emma ist 15 und machen alles mit. Also das ist so eine schöne, so klassische Familienbetrieb.
Ja. Wenn die Leute jetzt zu euch kommen, die noch nicht hier waren, was erwartet die Besucher hier bei euch? Also jetzt mal von dem Ambiente hier, was wir ja eben schon erwähnt haben, ganz abgesehen, aber beispielsweise auch vom Essen her.
Muss ich hier gleich ein bisschen ausholen. Der Schwiegervater hat ja diese Knesecke vor 40, ja, ziemlich genau 40, ich glaube in zwei Jahren, wenn es 40 Jahre mal geplant. Und hat es sehr visionär gemacht, einfach ein Grillrestaurant in die Rhön zu bauen, in the middle of nowhere, war schon mal sehr ambitioniert. Dann noch eine Front-Cooking zu implizieren, dieses Wort war vor 40 Jahren in Deutschland noch gar nicht bekannt eigentlich soweit. Und das hat er umgesetzt, wir konnten das weiter betreiben soweit und das ist die Besonderheit der Knesecke, dass wir offene Grillstationen haben, dass man uns, unseren Köchen zuschauen kann, wie wir das Essen grillen, auf Holzkohle, auf Buchenholzgrills. Und das ist was sehr Schönes, also ein rustikales Grillrestaurant. Und ich sage immer, wir wollen eigentlich so Gastronomie betreiben, freundschaftlich. Also wenn du hier reinkommst, soll das so sein, als kommst du zu guten Freunden an, du bist eingeladen zum Geburtstag, zum Essen und einfach wohlfühlen.
Ja. Du hattest jetzt das Grillthema schon so ein bisschen angesprochen, weil du ja auch Grillkurse gibst. Jetzt sind wir aber schon so gut im Herbst angekommen, würde ich sagen, weil viele denken, so Grillen ist eher so eine Sommersache. Zum Frühjahr holt man dann den Grill irgendwie raus und es wird angegrillt, aber es ist gar nicht so, oder?
Nee, ach, Grillen geht ganzjährig so weit und ich bin da selber überrascht. Diese Grillkurse, die du angesprochen hast, geben wir jetzt seit 2 Jahren, machen wir oben in der Hall of Flame. Da haben wir eine Halle gebaut mit 8 auf 32 Meter. Da ist ausgerüstet mit verschiedensten Grills, von Kamados bis Feuerplatte, bis auch ein Gasgrill, zeige ich mir da mal so weit, oder ein Beaver oder wie auch immer. Und ich habe jetzt gerade am letzten Wochenende 2 Grillkurse gegeben. Da ging es zum Thema weihnachtliches Grillen.
Ah ja.
Das heißt, ich habe die Menü Geschichte auch so aufgebaut, wie nach der Temperaturkurve des Grills. Also wir haben angefangen mit einem Graved Lachs gesmokert auf dem Kartoffellauchrösti. Dann haben wir eine Kürbissuppe, eine Barbecue-Kürbissuppe gemacht mit gegrillten Garnelen. Dann haben wir Ente in 2 Variationen gemacht. Einmal klassisch mit dem Dutch Oven Rotkohl und ein bisschen Serviettenklöß. Dann Ente asiatisch gemacht, dann einen Hauptgang gemacht, haben wir einen Ochsenstrudel vom Grill mit Kartoffelplätzchen und einem lauwarmen winterlichen Antipasti. Und das Finale war dann ein Marzipan-Bratapfel mit Kaiserschmarrn und Glühwein-Sabayone.
Okay, also ich merke schon, es geht weit mehr über Steak und Würstchen hinaus.
Ja, ich meine, Steak und Würstchen können meine Kinder. Dafür brauchst du keinen Grillkurs. Sicherlich bei mir Steaks machen, auch bei den Kursen, da ist viel Inhalt dabei zum Thema Fleischkunde. Wie erkenne ich das, die Qualität des Fleisches in der Optik, im Gefühl? Wie kann ich auch die Garstufe perfekt dann hinkriegen? So weit. Das gehört sicherlich auch dazu.
Ja. Also hat sich meine Frage jetzt erübrigt, was jetzt so der Hobbygriller, der wirklich im Sommer dann so ein bisschen Gemüse und ein paar Würstchen und Steaks auf den Grill legt, was er bei dir noch lernen kann? So einiges, oder?
Also diese Grillkurse ist natürlich, ich bin total fasziniert, dass die so gut laufen mit der ganzen Geschichte. Ich weiß immer nie, wer kommt. Letztendlich ist das Schöne, ich bin immer umringt von Menschen, die dieselbe Leidenschaft haben, die sind gut gelaunt, ich habe einen Heidenspaß dabei. Ich habe manchmal Anfänger dabei, da muss ich die Brandsalbe rausholen und das Pflaster und ich habe mal auch Profis dabei, die dann wirklich ins Detail gehen müssen. Und das macht unheimlich Spaß und eigentlich immer, ja, Hobby zum Beruf gemacht. Ne?
Du hattest Weihnachten angesprochen, Weihnachtsmenü hattest du vergangenes Wochenende gekocht. Wird dann bei euch auch ordentlich aufgetischt, nochmal der Grill rausgeholt oder seid ihr klassisch mit Kartoffelsalat und Würstchen unterwegs?
Nee, kann ich kurz beschreiben. Also ein Heiligabend läuft bei uns ganz familiär ab soweit. Also das ist dann Mittag, morgens die letzten noch Vorbereitungen abnehmen, mittags dann die klassische Gans und dann geht es erstmal in die Kirche. Mhm. Die Kinder dieses Jahr beide nochmal am Krippenspiel dabei. Und dann kommen wir zurück und dann haben wir ja den Biergarten. Die nächsten zwei Wochen haben wir auf der Seebühne diese illuminierte Krippe aufgebaut. Dann gibt es ein bisschen warme Getränke. Wir singen dann gemeinschaftlich abgrundtief schlecht Weihnachtslieder. Und dann kommt das Christkind und abends dann ganz normal, wirklich eine Brotzeit nach der Bescherung. Mhm. Und also ganz überschaubar und ganz traditionell.
Ja, wollte gerade sagen, ganz traditionell. Ja, jetzt lassen wir Weihnachten beiseite. Ist ja noch ein bisschen hin, ja, auch wenn die Temperaturen schon so ein bisschen darauf hindeuten. Nochmal zurück zu den Grillkursen. Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Also du hast gesagt, da sind Anfänger dabei, da sind aber auch schon ein paar Fortgeschrittene dabei. Du hattest eben so die Bandbreite erklärt, was ihr so am Wochenende gekocht habt. Ich stelle mir vor, dass das unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt, also dass man da schon so einen Tag einplanen sollte. Und die wichtigste Frage, wird es danach auch gegessen?
Ja, auf jeden Fall. Dafür ist es ja da soweit. Also Grillkurse sind so aufgebaut, es sind immer 5 Stunden. Mhm. Ich bereite das dann sauber vor, die Grube kommt rein. Meistens mache eine kurze Einweisung auf die Grills und dann wird meistens erstmal irgendwas gebacken auf dem Grill. Mhm. Zu dem Thema, wo wir anfänglich gesprochen haben. Kuchen. Kein Kuchen, aber dann machen wir einen Zwiebelsplaus oder einen Focaccia oder einfach nur, dass jeder sich traut, mal hinzulangen, dass man dieses Eis bricht soweit. Mhm. Dann machen wir 2, 3 Gerichte, die sind dann ungefähr nach 2 Stunden fertig. Das ist das imaginäre Mittagessen. Und dann kommt das große Finale, wo wir den Hauptgang machen, die Hauptgänge machen, die wir dann zeitgleich fertig machen. Das ist das Abendessen. Und dann weiß ich aber auch, nach satt kommt müd, dass die Gruppe meistens dann erstmal sitzt und röge wird. Und dann mache ich eine Dessertpräsentation, ob das ein gebackenes Eis ist, ein gegrilltes Eis ist, ob das dann jetzt wie am Wochenende dieser Kaiserschmarrn ist, was dann alles auf den Grill geht.
Ja. Und du hattest gesagt, dass diese Grillkurse unheimlich gut angenommen werden. Ist es aber im Winter jetzt trotzdem, dass ein bisschen zurückgefahren wird? Oder ist im Winter jetzt trotzdem bei euch Highlife?
Das überrascht mich ja. Also bei den Grillkursen, Grillworkshops, die wir für Firmen noch anbieten, da ist irgendwie seit 2 Monaten so ein Knoten geplatzt. Also wir haben Nachfragen ohne Ende. Ich war dieses Jahr im Januar, ich glaube, 6 Mal draußen gestanden bei -6, -8. Also selbst da laufen diese Grillkurse. Wir haben ein bisschen Fire-TVs oben, sicherlich haben wir Außentemperatur in der Halle, aber es läuft ganzjährig wahnsinnig gut.
Und im Sommer kann ich mir vorstellen, ist bei euch hier auch so mit dem schönen Außenbereich, mit dem Biergarten alles rappelvoll, oder?
Ja, logisch, die Gnesecke, wer es nicht kennt, ist natürlich sehr sommerlastig. Wir haben einen sehr großen Biergarten. In der Kernbestuhlung haben wir ca. 400 bis 600 Plätze draußen bestuhlt. Für Events können wir, wenn wir alles bedienen, so ca. 2.000 bis 3.000 Menschen hier reinlassen.
Ja. Und du nimmst deine Follower auch immer gerne mit, was Social Media angeht. Hast du da so ein weiteres Standbein, würde ich mal sagen, schon so ein bisschen aufgebaut. Wie bist du dazu gekommen?
Da muss ich ausholen. Also ich habe dann irgendwann Facebook gemacht.
Ja.
Und war eigentlich immer ein Handyverneiner. Ich habe 10 Jahre in meinem Leben kein Smartphone dabei gehabt und dann gesagt, pass auf, ich muss halt immer erreichbar sein. Und dann kamen meine Auszubildenden auf mich zu und sagen, hey Michel, Facebook ist für alte Menschen, du brauchst Instagram.
Ja.
Also habe ich mir meinen ersten Instagram-Account angemeldet, auf dem Rechner noch. Ich habe damals noch Facebook betrieben mit einer Spiegelreflexkamera, die Bilder abends hochgeladen, das auf Facebook setzt. So, und jetzt war ich nicht in der Lage, irgendwie auf Insta einen Beitrag rauszukriegen. Dann war abends hier im Restaurant ein ITler und sage ich, ey, erzähl mir mal, wie funktioniert das? Mhm. Und sagt er zu mir, du brauchst ein Smartphone. Sage ich, nee, oder? Also nach Fulda, Handyladen rein, die Jungs kannten auch meine Einstellung zu Smartphones. Und dann sage ich, ich will jetzt keinen blöden Spruch hören, ich brauche so ein scheiß Ding. Ihr tut es mir Idioten sicher einrichten, es muss gute Bilder machen. Also dann war ich in der Lage, erstmalig dann meinen ersten Instagram-Account zu machen. Oder Post rauszubringen.
Wann war das?
Ah, ich glaube jetzt 4, 5 Jahre her oder irgendwas. Und dann habe ich halt so aus dem Bauch gemacht, was ich so mache, tue und hin und her. Und dann kamen meine Patenkinder. Meine Patenkinder, die sind jetzt so zwischen 17 und 23. Mhm. Und es war auch Weihnachten rum und gesagt, Mikkel, du postest ja mehr Rhön-Bilder als Gnesecken-Bilder. Und dann sage ich, was ist denn da schlimm dran? Rhön ist doch schön. Nein, du musst im Content bleiben. Habe ich das auch gelernt. Also am 2. Weihnachtsfeiertag musste ich mein ganzes Feed bereinigen und alle Rhön-Bilder runtermachen, dass wir nur noch Gnesecke posten. Dann habe ich so ein bisschen gemerkt, dass Insta auch anders läuft als Facebook. Habe das dann, also alle zwei Seiten betreibe ich noch selbst und bespiele die auch ein bisschen anders soweit. Und dann kam irgendwie meine Steuerberaterin und hat gesagt, Herr Glas, Sie müssen Stories machen.
Die Steuerberater.
Ja, oder sage ich, ja, Storys sind doch Blödsinn, das ist doch alles 24 Stunden weg. Nein, Herr Glas, das müssen Sie machen, das ist modern. So, und jetzt habe ich irgendwann die ersten Storys gemacht. Die erste Story war am Waldweihnachtsmarkt, habe mich da morgens vorm verschneiden Weihnachtsbaum gestellt und gesagt, also Story Gnesecke, wenn ihr Bock habt, heute Waldweihnachtsmarkt, ich zeige mal so ein Making auf. Ja. Und habe da so 10, 15 Beiträge rausgedonnert. Und jetzt weißt du natürlich nicht, wie wirkst du in der Öffentlichkeit? Gehst du den Leuten auf den Senkel oder wie auch immer und habe gemerkt, dieses Format läuft ganz gut. Aha. Im Moment, wenn wir im Story-Modus sind, wenn ich die anmoderiere, zwischen 1.500 bis 3.000 Klicks drauf. Insta ist jetzt gewachsen mit 6.000 Followern. Facebook sind wir natürlich, wenn wir es länger betreiben, stärker. Da sind wir, glaube ich, bei 13.000 Follower kumuliert in allen Seiten, die wir jetzt aktuell draußen haben. Haben wir, glaube ich, 25.000 Follower mit der ganzen Geschichte. Aha. Beitragsreichweiten auf Insta aktuell 2.000 bis 7.000. Und jetzt kommt da die Faszination. Ich habe ein Grillvideo, wo sie mich mal aufgenommen haben, jetzt mit 196.000 Aufrufe. Das überrascht dich. Und natürlich, ich bin da schon überrascht drüber, weil ich zeige eigentlich nur mein normales Leben, mein normales Tun, mein normales Grillen, Kochen und natürlich auch ein bisschen Privates auf eine Story und so.
Ja. Aber es ist schon irgendwie, ich meine, es ist auch sehr zeitintensiv, gerade auch mit diesen ganzen Videobeiträgen und Stories und so. Man muss ja dann auch eine Regelmäßigkeit da drin haben. Ist das dann für dich schon so zu einem zweiten Job geworden?
Job würde ich es nicht nennen, so weiter. Du gewöhnst dich dran, dass du automatisch, wenn du jetzt irgendwas magst, Handy dabei hast, mal kurz da mal einen kleinen Bilder magst, da ein Filmchen magst, wie auch immer, und dann schneidest du das irgendwann zusammen. Das geht relativ schnell. Bei uns natürlich auch nicht so hochprofessionell. Ich mache das so aus dem Bauch raus, wie ich dann Bock drauf habe.
Ja, aber es scheint ja gut anzukommen.
Das ist das Faszinierende, so weiter. Also das ist für mich auch befremdend. Du bist dann irgendwo in Fulda unterwegs und du kennst ja erstmal Menschen von hier und jetzt.
Ja.
Und dann kommen erstmal wildfremde Menschen auf dich zu, ey, toll, dass du so viel Sport machst. Sag ich, wo weißt denn du das her? Ja, ich schaue mir die Stories. Für mich faszinierend, jetzt kommen diese zwei Welten langsam zusammen. Ich war dann irgendwann, im letzten Jahr habe ich einen Geburtstag grillen dürfen in Thüringen. Die Frau hat den 40. Geburtstag gehabt, die hat mich noch niemals live gesehen. Die war noch niemals in der Gnesecke. Die ist dann gekommen und gesagt, was habe ich, will dich mal da unten haben, ich schaue mir die Stories an.
Ja.
Ich bin da runtergefahren nach Thüringen, 2 Stunden Anfahrt, Grills aufgebaut und dann kamen irgendwie 7, 8, 9, 10 Menschen an und sagen, ey Michel, lass mal ein Selfie machen, ey Michel, lass mal ein Selfie machen. Sag ich, komm doch mal runter, was ist denn mit euch los? Ne?
Ja.
Also es ist spannend, was da alles möglich ist und ich freue mich darüber, dass natürlich ein paar Menschen das auch sehen wollen, was ich so mache.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben viele auch gehört, was du machst. Das jetzt als kleiner Abschluss, aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Wir haben ja noch hier unsere Entweder-Oder-Runde.
Entweder-Oder. Heimat-Edition.
Ist jetzt so ein bisschen ein kleiner Mischmasch, aber erstmal fangen wir an mit Sommer oder Winter.
Ich mag alle Jahreszeiten. Ich mag gerade in Deutschland zu leben, in der Rhön zu leben, diese Change of Season, wie der Amerikaner sagt. Jede Jahreszeit hat was Schönes. Mhm. Im Winter bin ich sehr gern unterwegs. Was mir im Winter ein bisschen fehlt, ist die Sonne. Einfach die Licht. Und es ist ja jetzt halt so, wenn du früh aufstehst, ist es dunkel. Ja. Es wird früh dunkel. Also dann schon lieber Sommer, aber natürlich auch Herbst, weil dieses, man wird daran erinnert, dass das Jahr endlich ist, dass das Leben auch endlich ist und das kommt dann ein bisschen zur Ruhe.
So. Ja, das stimmt. Jetzt ganz klassisch auf den Grill gesehen, Steak oder Würstchen?
Steak.
Dazu ein Bier oder ein Wein?
Ich bin Franke, Wein.
Okay. Fisch oder Fleisch?
Beides eigentlich.
Beides?
Beides.
Und sieht man dich eher bei der Fastnacht oder bei der Kirmes?
Bei der Kirmes mache ich in Friesenhausen seit 20 Jahren das Essen. Fasnacht beschränkte sich die letzten Jahre natürlich auf den Kinderfasching in Friesenhausen. Ja. War auch schön.
Man sieht dich also bei beidem.
Ja.
Psst, dein Geheimtipp für Osthessen.
Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, diese Mischung Leben in der Rhön, soweit mein persönlicher Ort der Ruhe, mein Kraftpunkt, ist die Steinwand. Da wirklich ist von uns natürlich, in 10 Minuten bin ich da, mit dem Hund einmal rumlaufen, einmal zur Ruhe kommen, diese Natur zu beobachten. Das ist einfach das Schöne an der Rhön. Wir haben ja nichts Spektakuläres. Wir haben jetzt kein Kilimandscharo in der Rhön stehen oder sonst irgendwas, sondern es sind immer einfach so kleine Punkte, Orte der Ruhe, wo man sich findet, wo man mal Natur erleben und genießen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und wir genießen jetzt auf jeden Fall noch das Ambiente hier bei dir. Deine Frau hat Kuchen vorbereitet, den lassen wir uns jetzt nochmal gut schmecken. Dann, Michel, vielen Dank, dass wir heute zu dir kommen durften, dass du dir die Zeit genommen hast und hoffen, dass es bei dir so gut weitergeht, auch mit den Grillkursen. Vielleicht hat der eine oder andere Hörer jetzt hier nochmal Lust bekommen, der kann sich gerne bei dir melden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und schön, dass ihr da wart. Und jetzt essen wir erstmal schon gemütlich Kuchen und genießen noch die Szenerie der 430 Meter Höhe. Lage,
genau, das machen wir auf jeden Fall. Gut, dann verabschiede ich mich auch von euch und ja, falls ihr mal jemanden habt, der vielleicht gerne mal zum Podcast kommen möchte oder falls ihr selber sein möchtet, dann schreibt mir gerne unter podcast@osthessen-news.de und vielleicht nehmen wir ja schon bald die nächste Folge auf, aber erstmal hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben, bis dahin. Tschüss!
Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.